Hörbilder Spezial.
Die Nachricht von seinem Tod stürzte Venedig in Erschütterung, Schwermut und Wehklagen. Und alle Chorsänger stimmten ein. Nicht mit Gesängen, sondern mit Tränen und Trauer. Aber bedenkend, dass er jetzt, glücklich unter den himmlischen Cherubim, harmonische und göttliche Melodien entstehen lässt, entschied man, ihn mit einem Begräbnis zu ehren, das zu den feierlichsten zählte, welche die Stadt je gesehen hat.
Doch der Ruhm war dem Verstorbenen nicht in die Wiege gelegt.
Kälte, Knechtschaft, Kleidermangel. Der lange Weg des Claudio Monteverdi. Ein Porträt von Bernhard Herrmann.
Am 15. Mai 1567, einem Montag, bringen Baldassare Monteverdi und seine Frau, die Goldschmiedetochter Maria Maddalena Zigani, in Begleitung der Paten Juan Battista Zaccaria und Laura della Fina ihr erstgeborenes Kind zur Taufe in die Kirche Santi Nazaro e Gelso in Cremona. Nach vollzogenem Ritus notiert der Priester den Namen des Täuflings im Kirchenregister.
Claudio Juan Antonio Montverdo.
Die regionale Form des Namens Claudio Giovanni Antonio Monteverdi. Baldassare Monteverdi, der Vater des Neugeborenen, ist 25 Jahre alt, Wundarzt und Chirurg. Er praktiziert in Cremona am Markt vor dem Dom, zwischen Fisch- und Gemüsehändlern. So wie schon sein Vater und sein Großvater vor ihm. Sein Ruf als Mediziner ist sehr gut und reicht weit über Cremona hinaus.
Er besitzt geschickte und kluge Hände.
Als ihm, der nie Medizin studiert hat, wegen seines Könnens der Titel Dottore zuerkannt wird, steigert das seine Reputation und verbessert seine wirtschaftliche Lage erheblich. Baldassare Monteverdi übersiedelt in ein besseres Viertel Cremonas und besitzt bald mehrere Häuser in der kleinen Handelsstadt, die bekannt ist für die Seiden- und Leinenmanufaktur, die Terrakotta-Industrie und den Geigenbau. Besonders begehrt wegen ihres Klanges sind die Instrumente der Familien Amati und Guarneri. Das geistige Leben Cremonas ist geprägt von der Universität. Der musikalische Mittelpunkt der Stadt ist der Dom. Als wissenschaftlich und künstlerisch interessierter Vater schickt Baldassare Monteverdi seinen Sohn Claudio in die Lateinschule und lässt ihn am Dom zu Cremona als Chorsänger ausbilden, bei Marcantonio Ingenieri. Der Domkapellmeister zählt zu den bekanntesten oberitalienischen Musikern seiner Zeit. Der Cremonese Dichter Alessandro Lami ist voll des Lobes für Ingenieris Schaffen.
Er ist ein Künstler, dessen Tugenden und Fähigkeiten bis zum Roten und Kaspischen Meer gerühmt werden. Bis Spanien, selbst in der neuen Welt.
Bei Ingenieri lernt Claudio Monteverdi Kontrapunkt, Komposition und das Spiel auf Streichinstrumenten. Und erweist sich als äußerst talentierter Schüler. Mit 15 Jahren veröffentlicht er unter dem Titel Sacre Canzioncule dreistimmige Motetten zu Heiligen- und Märtyrergeschichten und bezeichnet sich im Vorwort zu diesem Jugendwerk stolz als Discepolo di Ingenieri, als Schüler Ingenieris. In den folgenden 2 Jahren lässt Monteverdi die Sammlungen Madrigali Spirituali und Canzonette drucken. Vom späteren musikalischen Revolutionär Monteverdi ist in den Jugendwerken noch nichts zu spüren. Er selbst urteilt über sie Jahre später.
Meine ersten Früchte waren noch fade und unreif.
So sehr Monteverdi die kleinstädtische Atmosphäre Cremonas schätzt, er spürt, dass er fort muss, wenn er sich musikalisch weiterentwickeln und wirtschaftlich unabhängig werden will. Selbstbewusst reist der 22-Jährige 1589 nach Mailand, in der Hoffnung, den dort vakanten Posten des Domkapellmeisters zu bekommen. Im Gepäck seine gedruckten Motetten und Madrigale. Der Mailänder Senatspräsident Giacomo Riccardi nimmt Monteverdi freundlich auf, aber Engagement gibt es für ihn keines in der lombardischen Hauptstadt. Erst ein Jahr später, 1590, findet der 23-Jährige Anstellung in der Hofkapelle von Herzog Vincenzo I. Monteverdi wechselt von der kleinstädtischen Idylle Cremonas an den weit über die Grenzen Oberitaliens berühmten Hof der Familie Gonzaga in Mantua.
Der Umfang der Stadt beträgt 4,5 Meilen. Sie ist von einem See umgeben, gebildet vom Fluss Mincio. Dieser See verursacht ein ungesundes Klima im Sommer und wirkt wie ein gewaltiger Festungsring. Mantua hat 40.000 Einwohner. Ein Fünftel davon sind Juden. Sie sind für den Herzog und die Adeligen durch Steuer- und Warenleistungen von größtem Nutzen.
So beschreibt Francesco Contarini, der venezianische Gesandte in Mantua, der Jahre später Doge in Venedig wird, in einem diplomatischen Bericht Monteverdis ersten Dienstort. Er charakterisiert darin auch Monteverdis neuen Dienstherrn, Vincenzo I., der seit 2 Jahren das Herzogtum regiert.
Er hat den Ruf, der prächtigste und großzügigste Herzog zu sein, den die Stadt je hatte. Er ist im Allgemeinen beliebt bei Adel und Volk. Er liebt die Jagd, ihr widmet er die meiste Zeit. Von daher versteht sich auch sein Hang zum Militär. Er hat die Leibgarde vergrößert, großzügige Geschenke gemacht und viele Steuern erhöht.
Was Monteverdi bei seinem Dienstantritt nicht weiß: Mantua befindet sich durch die ungeheure Prachtentfaltung und Prunksucht des jungen Herzogs ständig am Rande des Bankrotts. Monteverdi weiß auch nicht, dass die Gehälter aufgrund der chronisch leeren Kassen und der korrupten Finanzbeamten oft monatelang nicht ausbezahlt werden. Und er wird mit den Jahren leidvoll erfahren: wenn die Gonzaga und ihre Schatzmeister nur irgendwie die Künstler beschwindeln können, an deren Talenten und Werken sie sich erfreuen, so tun sie das auch. Aber noch ist Monteverdi glücklich darüber, an einem der glanzvollsten Höfe Europas angestellt zu sein. Denn der Ruf der Familie Gonzaga, großzügige Förderer der Kunst zu sein, lockt Maler, Dichter und Musiker aus allen Teilen Europas an. Monteverdi beginnt in Vincenzos Hofkapelle als Sänger und Chorleiter. Seine Hauptaufgabe: bei den regelmäßigen Freitagskonzerten im Spiegelsaal der Residenz mitzuwirken. Als man aber seine kompositorischen Fähigkeiten und seine Beherrschung der Streichinstrumente erkennt, wird er zum Suonatore di Viola, zum Violaspieler, befördert. Bei Hof ist man von der Virtuosität des neu angestellten Musikers begeistert.
Ein neuer Orpheus im Spiel der Viola. Darin hat er nicht seinesgleichen.
Doch mit der Beförderung ist nicht die von Monteverdi dringend benötigte Gehaltserhöhung verbunden. Er muss nämlich mit einem Salär von 12,5 Scudi im Monat das Auslangen finden. Damit hat er seine Unterkunft, seine höfische Dienstbekleidung und sein Essen zu bezahlen. Was Monteverdi an seinem Gehalt ärgert: ein Leibgardist Vincenzos erhält 11 Scudi monatlich, aber bei freier Unterkunft, Bekleidung und Verköstigung. Er verdient also gerade das Taschengeld eines Leibgardisten. Neu und ernüchternd ist für Claudio Monteverdi auch das Intrigantentum um höfische Positionen. Er merkt bald, dass nicht das Können das Wichtigste ist, sondern die feinen Netzwerke aus Bekanntschaften und Zweckfreundschaften, die Beteiligung an Klatsch und Tratsch, das In-die-Welt-Setzen und Weiterflüstern von Gerüchten und die Liebedienerei. Ein politisches Ereignis von europäischer Tragweite bringt Monteverdi 1594, 4 Jahre nach seiner Anstellung, eine weitere Aufwertung bei Hof. Seit Jahren kommt es in Ungarn, im osmanisch-habsburgischen Grenzgebiet, zu Kämpfen mit der türkischen Armee, die zur Bedrohung der Reichshauptstadt Wien geworden ist. Kaiser Rudolf II. Von Habsburg schickt einen Gesandten nach Italien und lässt den Papst und die italienischen Fürsten um militärische Unterstützung bitten. Aber nur der Vatikan und Mantua folgen dem kaiserlichen Hilferuf. Herzog Vincenzo, fasziniert vom Kreuzzugsepos »Das befreite Jerusalem« seines Protégés Torquato Tasso, rüstet sofort zum Feldzug gegen die Türken, vor allem aus Lust an einem theatralischen Abenteuer. Sein Hofliterat Lodovico Arrivabene feiert ihn deshalb sogleich als Anführer eines neuen Kreuzzugs gegen den Islam. Trotz leerer Staatskasse bricht Vincenzo im Frühjahr 1595 mit 3 Kompanien berittener Schützen und einem Tross von Höflingen, Pagen, Ärzten, Köchen und Musikern auf. Zum Kapellmeister des kleinen Reiseensembles ernennt er Claudio Monteverdi. Aus der Sicht des Adels und der Hofbürokraten eine große Ehre. Doch die Kriegskampagne stürzt den jungen Kapellmeister in riesige Schulden, da er für seine Ausstattung im Feldlager selbst aufzukommen hat. Noch 13 Jahre später beschwert sich Monteverdi in einem Brief an den Hofsekretär Annibale Chieppio über die schlechte Behandlung.
Ich sage Euer Gnaden, dass mir das Schicksal, das ich in Mantua erfahren habe, Anlass gegeben hat, es als mir feindlich und nicht als freundlich gesinnt zu bezeichnen. Auch wenn es mir die Gunst erwiesen hat, dass ich von seiner Hoheit, dem Herzog, damit geehrt wurde, ihm in Ungarn dienen zu dürfen, so hat es mir doch dergestalt seine Gunst entzogen, dass es mir für diese Reise zusätzliche Ausgaben auflud, die mein armer Hausstand heute noch spürt.
Die Reise führt über Innsbruck, Linz und Wien ins ungarische Visegrad. Überall glänzende Empfänge, viel Musik und große Feste. Monteverdi hofft auf Beförderung und finanzielle Besserstellung wegen seiner Verdienste um des Herzogs Unterhaltung und weil ihn die Kriegskampagne in große Schulden gestürzt hat. Doch abermals vergeblich. Als im Jahr darauf, am 6. Mai 1596, Hofkapellmeister Jacques de Wert stirbt, glaubt Monteverdi, seine Stunde sei endlich gekommen. Doch wiederum übergeht ihn der Herzog, und er nennt Benedetto Pallavicino zum Nachfolger. Monteverdi ist überzeugt, Opfer einer Hofintrige geworden zu sein. Entscheidend waren aber sachliche Überlegungen Vincenzos. Pallavicino, seit mehr als 10 Jahren im Hofdienst, hat mehr praktische Erfahrung als der 29-jährige Monteverdi. Verbittert über die Zurücksetzung erwägt Monteverdi erstmals, Mantua zu verlassen und nimmt Verbindung nach Ferrara auf, um am ebenso prachtvollen Hof der Familie Este Anstellung zu finden. Doch mit dem plötzlichen Tod des Herzogs von Ferrara zerschlagen sich die Pläne. Am 20. Mai 1599 heiratet Claudio Monteverdi die Hofsängerin Claudia Cattaneo, die Tochter seines Kollegen Giacomo Cattaneo, Violaspieler wie Monteverdi. Bereits 3 Wochen später müssen die frisch Vermählten Abschied voneinander nehmen, denn Monteverdi hat abermals als Leiter einer kleinen Kapella den Herzog zu begleiten. Diesmal ins flandrische Spa, wo Vincenzo in den Heilbädern Erholung und Zerstreuung sucht. Erst 5 Monate später kehrt er von der herzoglichen Lustreise nach Mantua zurück mit einem neuen Schuldenberg.
Als mich mein Schicksal in Diensten seiner Hoheit nach Flandern rief,
ist es mir auch feindlich gesinnt gewesen, indem es meiner Frau Claudia, die in dieser Zeit in Cremona bei meinem Vater lebte, Ausgaben für unseren Haushalt mit einer Magd und einem Diener auflud, obwohl sie damals von seiner Hoheit als Sängerin nur 47 Lire im Monat bekam und einige wenige Dinare, die ihr mein Vater zusteckte.
Monteverdi hat mittlerweile den Ruf, ein exzellenter Komponist zu sein. Und er ist bereits über Mantua hinaus bekannt. Einer, der Monteverdis Musik zu schätzen weiß, ist Adriano Banchieri, Benediktinermönch in Bologna, Organist, Komponist und Musiktheoretiker.
Sein Werk ist dem professionellen Musiker wohl bekannt, denn sein Ausdruck der Gefühle, voller Kunstfertigkeit, ist der vollkommenen Empfehlung wert.
Destina e vole il cielo al mondo sole.
Monteverdi, einer der ersten Vertreter des vom Basso Continuo begleiteten kunstvollen und gefühlsbetonten Gesangs, bezeichnet diese neue Art des Musizierens als Seconda Pratica, als zweite Praktik, im Gegensatz zur Prima Pratica, der ersten Praktik, der traditionellen reinen Vokalpolyphonie der Renaissance. Als Musiker, der neue kompositorische Wege geht, hat Monteverdi den Priester Giovanni Maria Artusi zum Feind.
Wie grausam darf Musik sein?
Fragt der erzkonservative Musiktheoretiker aus Bologna und kritisiert in seiner Streitschrift Artusi oder die Unvollkommenheit der modernen Musik einige zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Druck erschienenen Madrigale Monteverdis in pedantisch-schulmeisterlicher Manier. Die Kritik legt er in seinem Traktat einem Österreicher namens Luca aus der Stadt Graz in den Mund.
Ich war vor kurzem eingeladen, einige neue Madrigale zu hören. Die Machart war nicht schlecht, auch wenn sie neue Regeln, neue Mittel und einen neuen sprachlichen Ausdruck einführt. Dennoch, die Madrigale sind rau und dem Ohr wenig gefällig. Sie können einem auch gar nicht anders klingen, denn wenn man die guten, bewährten Regeln überschreitet, ist es klar, dass dann Dinge dabei herauskommen, die der Musikharmonie entartet und weit von der Aufgabe des Musikers entfernt sind, nämlich zu erfreuen.
Was Artusi, befangen in seiner engen Sichtweise, nicht ahnt, bei der Aufführung der kritisierten Madrigale Monteverdis war er Zeuge eines historischen Augenblicks der Musikgeschichte geworden, der Geburt der Oper. Als 1601 Hofkapellmeister Benedetto Pallavicino stirbt, schreibt Monteverdi sofort an Herzog Vincenzo und bittet um den neuerlich vakanten Posten des Hofkapellmeisters, auch in der Hoffnung auf finanzielle Besserstellung.
Wenn ich mich nicht beeilte, anlässlich des Todes von Pallavicino von eurer Hoheit Gunst persönlich den Titel zu erbitten, so könnte vielleicht zu meinem Schaden der Neid anderer Euer Hoheit Wohlwollen gegenüber meiner Person beeinträchtigen und euch glauben machen, meine Zurückhaltung sei der Furcht vor meiner Unfähigkeit entsprungen oder einer Selbstüberschätzung. Da ihr es niemals verschmäht habt, meinen bescheidenen Kompositionen Gehör zu schenken, bitte ich flehentlichst darum, mir die Stelle eines Meisters sowohl der Kirchenmusik als auch der Kammermusik zu gewähren, die ich, wenn eure Güte und Gunst mich damit würdigen, mit Demut antreten werde. Mantua, 28. November 1601. Euer Hoheit demütigster und dankbarster Diener, Claudio Monteverdi.
Und diesmal entscheidet sich Herzog Vincenzo, allen Intrigen zum Trotz, für den 39-jährigen Monteverdi. allerdings bei gleichbleibendem Gehalt. In seiner neuen Stellung hat Monteverdi für den Hof geeignete neue Musik auszusuchen, zu komponieren und Libretti zu vertonen. Er hat auch den Auftrag, Sänger und Musiker, die der Herzog gerne im Ensemble hätte, zu beurteilen und Bericht zu erstatten über deren Lebensumstände und Ansichten.
Dieser Galeazzo Sirena aus Cremona ist 37 Jahre alt. Er ist arm, hat Frau und Söhne, einen Vater, der sein Geld als Arbeiter in der Wagen- und Senftenfabrik in Poggio verdient, und eine noch viel ärmere Mutter, die den ganzen Tag in der Spinnerei arbeiten muss. In der Musik ist er zwar bewandert, aber er ist von sich eingenommen und besteht darauf, dass das, was seinem Geiste entspringt, das Schönste seiner Art ist. Und wenn andere das nicht so schnell sagen, sagt er es als Erster. Er besitzt nicht geringe Überzeugungskraft, aber nicht allzu viel Befähigung, sich bei den Sängern beliebt zu machen. Was denn sein Orgelspiel angeht, er spielt gemäß seiner Kenntnis des Kontrapunkts, aber nicht mit geläufiger Hand, denn er besitzt keine Fertigkeit dafür, Läufe zu spielen oder Triller. Außerdem, er hat nicht im Sinn, Prinzen zu dienen.
Monteverdi, wegen seiner faszinierenden Klanggebäude bisweilen schon Il Divino Claudio, Claudio der Göttliche genannt, und als Madrigalist auf der Höhe seines Ruhms, wendet sich der neuesten musiktheatralischen Entwicklung zu, der Oper. An ihr sind besonders die Söhne des Herzogs, Francesco und Ferdinando, interessiert. Im Herbst 1606 beginnt er mit der Komposition der Favola d'Orfeo, deren Libretto Alessandro Striccio verfasst hat. Ein halbes Jahr später, am 24. Februar 1607, wird die Favola d'Orfeo im herzoglichen Palast uraufgeführt. Francesco Gonzaga, Mantuas Thronfolger, schreibt begeistert an seinen in Pisa studierenden Bruder Ferdinando:
Die Favola findet so viel Beifall bei allen Zuhörern, dass der Herzog, obwohl er sie bereits bei vielen Proben gehört hat, Befehl erteilte, dass sie noch einmal aufgeführt werde. Und das wird heute geschehen, im Beisein aller Damen dieser Stadt.
Mit Orfeo hat Monteverdi rasch auch außerhalb Mantuas großen Erfolg. Der Mönch Cherubino Ferrari schreibt aus Mailand an Herzog Vincenzo:
Monteverdi hat mich die Verse sehen und die Musik hören lassen. Wahrhaftig, der Dichter und der Musiker haben die Leidenschaft der Seele so gut dargestellt wie kein anderer. Die Dichtung ist in der Erfindung schön, in der Anordnung sehr gut und im Ausdruck vollendet. Die Musik dient so gut der Dichtung, wie man es besser nicht hören kann.
Umjubelte Aufführungen der Oper finden auch in Cremona, Turin und Florenz statt. Doch Monteverdis Erfolg wird durch eine private Tragödie überschattet. Claudia, seine Frau, erkrankt schwer. Weil das sommerlich schwüle und stickige Sumpfklima Mantuas die Kranke immer mehr schwächt, reist Monteverdi mit ihr und seinen beiden Söhnen im Juli nach Cremona zu seinem Vater. Dort soll Claudia gesund werden. Doch auch das gesündere Klima Cremonas bringt Claudia keine Genesung mehr. 6 Wochen später ist sie tot. Für Trauer bleibt Monteverdi wenig Zeit. Der Hofkaplan Federico Follino fordert ihn brieflich auf, nach Mantua zurückzukehren.
Jetzt ist die Gelegenheit da, sich den größten Ruhm zu erwerben, den ein Mensch auf dieser Erde haben kann.
Francesco Gonzaga, Vincenzos Sohn und Thronfolger, soll während des folgenden Karnevals Margarita von Savoyen heiraten. Und Monteverdi soll die Musik für die Hochzeitsfeierlichkeiten komponieren. Gleich nach seiner Ankunft in Mantua erhält er das Libretto von L'Arianna und beginnt sofort zu komponieren. Die Sängerin Caterina Martinelli, eine Herzensdame des Herzogs, soll die Rolle der Arianna übernehmen. Doch vor der Premiere erkrankt sie an Blattern.
Um Arianna steht es schlecht, denn es ist nicht sicher, ob Caterina gerettet werden kann. Sie ist sogar in großer Gefahr.
Nach dem Tod Caterina Martinellis wird fieberhaft nach Ersatz gesucht, um die Aufführung der neuen Oper nicht zu gefährden. Schließlich wird die Schauspielerin Virginia Andreini engagiert. Sie ist der vielseitige Star einer Commedia dell'Arte-Truppe, die ebenfalls bei den Hochzeitsfeierlichkeiten mitwirken soll. Virginia erweist sich als Sängerin ebenso begabt wie als Schauspielerin.
Sie hat die Rolle in 6 Tagen auswendig gelernt und singt sie mit so viel Anmut und Gefühl, dass sie der Herzogin und allen Herren, die sie hörten, Bewunderung abgerungen hat.
Und termingerecht wird L'Arianna uraufgeführt. Der Gesandte Modenas berichtet seinem Fürsten:
Alle Sänger, schön gekleidet, machten ihre Sache sehr gut. Es war die Geschichte von Theseus und Ariadne. Und sie brachte in ihrem Lamento in Musica mit ihrem Unglück viele zum Weinen.
Die Arbeitsbelastung hat Monteverdi an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Und der Lohn für all seine Mühen hat sich, wie immer, in Komplimenten erschöpft. Denn nichts hat sich an der Tatsache geändert, dass in Mantua die verbale Freigebigkeit des Herzogs immer noch die eine Sache ist, das Loch im Staatssäckel und die Verlässlichkeit der Finanzbeamten eine andere. Erschöpft und verbittert zieht er sich ein weiteres Mal zu seinem Vater nach Cremona zurück. Entsetzt über das Aussehen seines Sohnes wendet sich Baldassare Monteverdi direkt an Herzog Vincenzo.
Mein Sohn Claudio Monteverdi kam gleich nach Schluss der Feierlichkeiten in Mantua nach Cremona. Schwer krank, mit Schulden, schäbig gekleidet und ohne das ausständige Gehalt seiner verstorbenen Frau, Signora Claudia. Daher hat er nun, als Vater mit 2 armen Kindern, nichts außer seinen üblichen 20 Scudi pro Monat. In der Überzeugung, dass an allem das Mantuaner Klima schuld ist und die große Belastung, die er gehabt hat und weiter haben wird, wenn er seinen Dienst fortsetzt, habe ich mich in den vergangenen Tagen entschlossen, Eurer Hoheit kniefällig zu schreiben, meinen Sohn um Gottes Willen wohlwollend aus dem Dienst zu entlassen. Denn wenn er nach Mantua zurückkehrt, in diese Arbeitsbelastung und dieses Klima, wird er bald sterben. Deshalb ersuche ich Eure Hoheit, mir meine Bitte zu erfüllen.
Dieser Brief kreuzt sich mit einer Aufforderung des Hofsekretärs Chieppio an Monteverdi, nach Mantua zurückzukehren. Und Monteverdi, sonst immer besonnen und diplomatisch im Umgang mit dem Herzog und der Hofbürokratie, lässt erstmals jede Höflichkeit außer Acht und schickt eine Antwort, in der er sich die ganze aufgestaute Wut und Empörung über seinen Dienst in Mantua von der Seele schreibt.
Heute am letzten Tag im November habe ich euren Brief erhalten, dem ich den Befehl seiner Hoheit entnehme, sofort nach Mantua zurückzukehren. Der edle Herr Chiepio befiehlt also, ich solle mich von Neuem abquälen. Ich aber sage, wenn ich mich nicht von den Anstrengungen der Theatermusik erhole, wird mein Leben sicherlich von kurzer Dauer sein. Denn wegen der großen Mühen der vergangenen Monate habe ich mir einen Kopfschmerz zugezogen und einen starken, juckenden Ausschlag um die Hüfte, den ich weder durch Verätzung noch durch orale Purgierung noch durch Aderlässe und andere starke Mittel mehr als nur zum Teil beheben konnte. Darüber hinaus ließ mich das Schicksal, Kälte, Kleidermangel, Knechtschaft und beinahe Hunger leiden durch den Verlust von Claudias Gehalt, sowie schwere Erkrankung ohne das geringste Zeichen der Anteilnahme durch seine Hoheit. Lieber Herr, helfen Sie mir, eine gnädige Entlassung zu bekommen, was mir besser als alles andere erscheint, weil ich dann die Luft, die Arbeit und das Schicksal wechseln werde, denn viel schlimmer kann es nicht kommen, arm wie ich bin.
Der Brief hat unerwarteten Erfolg. Statt Monteverdis Bitte um Entlassung stattzugeben, gibt der Herzog den Befehl, das Gehalt seines Hofkapellmeisters auf 300 Skudi jährlich zu erhöhen und verspricht ihm zusätzlich eine erbliche Pension von 100 mantuanischen Skudi. Monteverdi lässt sich noch einmal umstimmen und setzt seinen Dienst fort. Er bleibt aber noch in Cremona, um sich auszukurieren. Erst im September kehrt der mittlerweile 43-Jährige nach Mantua zurück. Und, wie befürchtet, erweisen sich die Gehaltserhöhung und die Pension wiederum nur als leere Versprechungen. Nach all den Ärgernissen der vergangenen Jahre will Monteverdi den Mantuaner Hof endgültig verlassen. Er reist nach Rom, um dem Vatikan seine Dienste anzubieten und dem Papst eine ihm gewidmete Sammlung geistlicher Werke zu überreichen. Den Druck der Messe in Illo Tempore und die Marienvesper. Er wird freundlich empfangen, erhält aber keine Audienz beim Papst. Unverrichteter Dinge kehrt er ins verhasste Mantua zurück. Dort stirbt am 18. Februar 1612 Herzog Vincenzo Gonzaga, zerrüttet von den Folgen seines wüsten Lebens und hinterlässt dem kleinen Staat horrende Schulden. Sein Sohn und Nachfolger, Francesco Gonzaga, beginnt sofort mit einer Säuberungsaktion unter den Hofschranzen, Komödianten und Alchemisten, die sein verstorbener Vater in seinen letzten Lebensjahren um sich geschart hatte und die Unsummen verschlungen haben. Auch Monteverdi wird Opfer des radikalen Sparkurses des neuen Regenten. Am 31. Juli 1612 wird er aus dem Hofdienst entlassen. Nach mehr als 20 Jahren in herzoglichen Diensten verlässt Monteverdi Mantua arbeitslos, völlig mittellos und verschuldet. Aufnahme findet der 45-Jährige mit seinen beiden Söhnen in Cremona bei seinem Vater. Die Nachricht von Monteverdis Entlassung geht wie ein Lauffeuer durch Italien. Neider setzen bald hässliche Gerüchte in Umlauf. Monteverdi soll sich in Mailand um den Posten des Domkapellmeisters beworben, aber bei der Chorleitung derart versagt haben, dass er sich wenig ehrenvoll nach Cremona zurückziehen musste. Monteverdis langjähriger Freund und Gönner Alessandro Striccio, zu dieser Zeit in diplomatischer Mission in Mailand, dementiert die Gerüchte.
Es ist überhaupt nicht wahr, dass Monteverdi mit schlechtem Ansehen Mailand verlassen hat. Im Gegenteil, er ist von den Edelleuten der Stadt sehr geehrt und von den Musikern aufs Herzlichste empfangen und umschmeichelt worden. Seine Werke singt man hier mit großem Erfolg. Nie ist es ihm jemals in den Sinn gekommen, hier Domkapellmeister zu werden. Er hat diesen Posten niemals angestrebt, denn der Posten ist besetzt.
Aber dann, nach all den Jahren der Demütigungen, Schicksalsschläge und Kränkungen, scheint das Glück endlich einmal auf Monteverdis Seite zu sein, als am 10. Juli 1612 in Venedig Giulio Cesare Martinengo stirbt, der Kapellmeister der Basilika San Marco. Er hat die einst berühmte Domkapelle als verlotterten Haufen mit geringem Ansehen hinterlassen. Die Prokuratoren, die höchsten Verwaltungsbeamten der Republik Venedig, wollen den Posten so schnell wie möglich besetzen. Bei ihren Botschaftern in Rom, Padua, Vicenza, Brescia und Bergamo, Mailand und Mantua holen sie Erkundigungen nach bestmöglichen Kandidaten für die vakante Stelle ein. Denn schon Jahre zuvor hatte Prokurator Federico Contarini in einer Denkschrift angesichts des sich abzeichnenden Niedergangs der Dommusik gefordert, man müsse davon abgehen, gute Kapellmeister ausschließlich in Venedig zu suchen.
Die Wahrheit ist, dass solche Männer nicht auf der Piazza zu finden sind, wo man sie bisher gesucht hat.
Monteverdi wird dem Prokuratoren als exzellenter Kandidat genannt. Sie laden ihn ein, am 19. August eine öffentliche Probe seines Könnens in der Basilika San Marco zu geben. Monteverdi nimmt das Angebot an und reist nach Venedig. Weltstadt, Wirtschaftsmacht und immer noch ein Zentrum europäischer Musikkultur. Für Monteverdi geht es bei seinem Probeauftritt um viel. Der Posten als Domkapellmeister bringt Ansehen und ist hoch dotiert, denn die Kassen von San Marco sind durch Erbschaften und Spenden prall gefüllt, als Dank an den heiligen Markus nach geglückten, gewinnbringenden Unternehmungen. Monteverdi stünde dann in einer Reihe mit berühmten Vorgängern wie Adrian Willert, Cipriano de Rore, Andrea Gabrieli oder Giuseppe Zarlino, die mit ihren Werken für den guten Ruf San Marcos in der musikalischen Welt Europas gesorgt hatten. Monteverdi ist überzeugt, dass seine Marienvesper, ein bahnbrechend modernes Werk voller Kontraste und neuartiger Effekte, für San Marco wie geschaffen ist. Er würde die Sänger und Instrumentalisten mit ihren Zinken, Gamben, lauten Violinen und Posaunen nicht als Block aufstellen, sondern in Gruppen im ganzen Dom verteilen, vor dem Altar und auf den Emporen in 13 Metern Höhe. Schon der Auftakt würde Staunen erregen, die Anrufung Gottes als strahlende Fanfare. Was würden die Herren von San Marco erst sagen zu einem biblischen Text als bewegendes Liebesduett? Dann die Echo-Effekte. Reflektiert von Millionen Mosaiksteinchen, welche die Wände und Kuppeln des Kirchenschiffs bedecken. Ein hypnotischer Raumklang mit feinem Nachhall würde durch die akustischen Gegebenheiten des Gotteshauses entstehen. Monteverdi würde mit seiner Musik die Basilika in einen goldschimmernden, überirdischen Resonanzraum verwandeln. Zur höheren Ehre Gottes und als Ausdruck der weltlichen Macht Venedigs. Ganz nach dem Geschmack der Prokuratoren und des Dogen. Doch nein, so kommt es nicht. Denn in musikalischen Belangen sind die Prokuratoren Traditionalisten. Sie sind zwar offen für neue, moderne Formen geistlicher Musik, aber sie bevorzugen die rein vokale Kirchenmusik, so wie sie nach den Bestimmungen des Konzils von Trient sein soll. Monteverdi präsentiert daher traditionelle Stücke und Ausschnitte aus seiner A Cappella-Messe in Illo Tempore, ebenfalls ein Meisterwerk geistlicher Musik, allerdings im Stil der alten Vokalpolyphonie, orientiert an Palestrinas Werken, Inbegriffe klassischer Ausgewogenheit. Am Vormittag des 19. August 1613 leitet Monteverdi in der Kirche San Giorgio die Probe. Am Nachmittag findet die Aufführung vor den Prokuratoren in der Basilika San Marco statt. Und als der letzte Ton verklungen ist, sind die Prokuratoren von Monteverdis Darbietung begeistert. Ihre Entscheidung ist eindeutig. 4 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme. Claudio Monteverdi wird mit einem Jahresgehalt von 300 Scudi verpflichtet. Er erhält eine Dienstwohnung und zahlreiche Zuwendungen. Für seinen Probeauftritt entschädigen ihn die Prokuratoren zusätzlich mit der großzügigen Summe von 50 venezianischen Dukaten. Überglücklich kehrt Monteverdi nach Cremona zurück, organisiert um das erhaltene Spesengeld seine Übersiedlung nach Venedig und kleidet sich und die Seinen neu ein. Die Zeiten der ständigen, existenzbedrohenden finanziellen Engpässe scheinen endgültig vorbei. Anfang Oktober 1613 verlässt Monteverdi mit seinen Söhnen Massimiliano und Francesco, 8 und 11 Jahre alt, und einer Haushälterin Cremona. Die Reise zu seinem neuen Dienstort verläuft nicht ohne Komplikationen, wie er dem Hofsekretär Annibale Iberti nach Mantua schreibt. Denn trotz seines demütigenden Abgangs aus Mantua hält Monteverdi brieflich die Verbindung mit vielen Hofbeamten aufrecht.
Ich lasse Euer Gnaden wissen, dass wir 2 Meilen vom Ort Sanguinetto entfernt von 3 Wegelagerern ausgeraubt wurden. Unversehens kamen aus einem Feld, das an die Straße angrenzt, 2 dunkelhäutige Männer hervor mit spärlichem Bartwuchs, mittelgroß und bewaffnet mit einer Radflinte mit gespanntem Hahn. Ich versichere euch, verehrter Herr, dass mir Gegenstände und Geld im Wert von mehr als 100 venezianischen Dukaten geraubt wurden. Venedig, den 12. Oktober 1613. Euer Gnaden demütigster und dankbarster Diener, Claudio Monteverdi.
In Venedig bezieht Monteverdi seine Wohnung im Pfarrhaus von San Marco und beginnt seinen Dienst. 30 festangestellte Sänger und 20 Instrumentalisten sind ihm unterstellt. Zu seinen Pflichten zählen die musikalische Ausgestaltung der täglichen Gottesdienste und der hohen Feste des Kirchenjahres, tägliche Proben mit dem Chor und den Instrumentalisten, die Aus- und Weiterbildung der Sänger und die Pflege des Nachwuchses. Monteverdi ist in den ersten Jahren gezwungen, dem Musikdrama den Rücken zu kehren, weil er mit der Wiedereinführung von Ordnung und Disziplin im Chor von San Marco voll ausgelastet ist. In kurzer Zeit erreicht die Dommusik wieder jenes Niveau, das sie Jahrzehnte zuvor berühmt gemacht hat. Als Anerkennung für diese Leistung erhöhen die Prokuratoren das Jahresgehalt Monteverdis auf 400 Dukaten. Als Ausgleich zu seinen Musikagenten beschäftigt sich Monteverdi mit Alchemie, mit der er schon in Mantua in Berührung gekommen ist. In Ercole Marigliani, dem Hofsekretär Mantuas, hat er einen ebenfalls der Alchemie zugetanen Briefpartner. Ihre Korrespondenz dreht sich um Quecksilber.
Hochgeschätzter Herr, ich hatte gedacht, ich könnte euch mindestens 1 Pfund davon schicken. Aber weil mein Freund sehr wenig davon hat, konnte er mir nur 1,5 Pfund geben.
Und mit Ironie berichtet Monteverdi über eine selbstentwickelte Substanz.
Ich gebe euch Nachricht darüber, dass ich gerade dabei bin, Feuer unter einem Glaskolben mit Deckel zu machen, um ein Ich-weiß-nicht-was herauszubekommen, um daraus ein Ich-weiß-nicht-was herzustellen, damit ich dann, mit Gottes Hilfe, meinem Herrn Marigliani voll Freude dieses Ich weiß nicht was erklären kann. Euer Gnaden auf ewig dankbarster Diener, Claudio Monteverdi.
In
In Mantua hat mittlerweile Vincenzo II. Den Thron bestiegen. Da der neue Herzog um die Freundschaft Monteverdis mit Alessandro Striggio weiß, soll der Diplomat Monteverdi zu einer Rückkehr nach Mantua bewegen. Die Antwort des mittlerweile 69-Jährigen, der in Venedig endlich all das hat, was ihm am Mantuaner Hof versagt blieb, nämlich Anerkennung, Respekt, Prestige und Autorität, fällt klar aus.
Die Prokuratoren haben ihre Entscheidung nie bereut, sondern haben mich geehrt und ehren mich immer noch in der Weise, dass man im Chor keinen Sänger anstellt, ohne vorher die Meinung des Kapellmeisters eingeholt zu haben. Und bei Klagen der Sänger wollen sie nur den Bericht des Kapellmeisters hören. Zudem gibt es keinen Edelmann, der mich nicht schätzt. Und wenn ich irgendwelche Musik aufführe, sei es Kammermusik oder Kirchenmusik, so schwöre ich, dass die ganze Stadt auf den Beinen ist. Und mein Gehalt ist sicher, bis zum Tode. Nun möge euer Edlen urteilen, ob es richtig wäre, zuzulassen, dass ich dieses Geld, das ich hier verdiene, mit dem Geld der Mantuaner Schatzkammer vertausche, das beim Tode des Fürsten oder bei der kleinsten schlechten Laune ausbleibt. Gott möge mich davor bewahren, jeden Tag zum Schatzmeister gehen und ihn anflehen zu müssen, mir zu geben, was mir zusteht. Ich habe in meinem Leben niemals mehr gelitten als damals, da ich, was mein war, vom Schatzmeister erbetteln musste. Ich würde lieber auf der Straße sitzen, als mich noch einmal solchen Unverschämtheiten auszusetzen.
Der Brief wirkt dem Mantua wie eine Ohrfeige, aber erklärt die Standpunkte endgültig. Als Massimiliano, Monteverdis zweiter Sohn, 23 Jahre alt, sein Medizinstudium in Bologna beendet hat und sich als Arzt in Mantua niederlassen will, schreibt Monteverdi Empfehlungsbriefe an Graf Striccio und Hofsekretär Marigliani, um ihm die Türen in die höchsten Gesellschaftskreise zu öffnen. Doch ehe Massimiliano die Praxis eröffnen kann, wird er von der katholischen Inquisition verhaftet, weil er ein medizinisches Werk gelesen hat, das auf dem Index der verbotenen Bücher steht. 6 Monate verbringt Massimiliano im Gefängnis der Inquisition. Ehe es Monteverdi gelingt, ihn mit Hilfe Graf Striccios und einer Kaution von 100 Scudi, einem Viertel seines Jahresgehalts, bis zum Prozess frei zu bekommen. Nach der Entlassung reist Massimiliano sofort zu seinem Vater nach Venedig. Vor dem Prozess soll Massimiliano noch einmal nach Mantua zurückkehren. Doch vorsichtig geworden, schreibt Monteverdi an Striccio:
Ich habe eurem freundlichen Brief entnommen, dass ihr persönlich beim ehrwürdigen Pater Inquisitor vorgesprochen habt. Und dieser hat euch geantwortet, dass 2 Tage, die Massimiliano im Gefängnis verbrächte, genügen würden, um ihn endgültig freizumachen. Daran zweifle ich, hochgeehrter Herr. Ich zweifle und mein Sohn ebenfalls. Und er fürchtet, dass er gefoltert wird oder dass es zu einer anderen Art unüblichen Endes kommt, und dass er weit länger als 2 Tage eingesperrt wird. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht weint und zutiefst verzweifelt ist. Der ehrwürdige Pater Inquisitor hat mir mit der letzten Post geschrieben, er wolle mir meinen Sohn zurückgeben, sobald ich will. Aber wenn er diese gute Absicht hat und wenn er den Geist meines Sohnes während seiner 6 Monate dauernden Haft geprüft hat, warum lässt er ihn nicht in Freiheit und befreit ihn und mich von dieser Qual und lässt ihn die Medizin ausüben zu seiner und zu meiner Befriedigung? Wenn es notwendig ist, will ich gern 20 oder 25 Dukaten Sühnegeld bezahlen.
Im Sommer des Jahres 1643 unternimmt der 76-jährige Monteverdi eine letzte große Reise. Sie führt ihn nach Cremona, aber auch nach Mantua, um dort bei Hofe ein letztes Mal die ihm 34 Jahre zuvor versprochene Pension und die nicht bezahlten Gehälter einzufordern. Auch dieser letzte Versuch bleibt erfolglos. Krank und erschöpft kehrt Monteverdi im Spätherbst nach Venedig zurück. Mitte November wird er bettlägerig
und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich von Tag zu Tag. Das Ende Monteverdis schildert, poetisch verklärt, der Dichter Matteo Cavarlotti.
Getröstet mit den heiligen Sterbesakramenten und voll Sehnsucht, zu den Seraphim aufzusteigen, hat er seine sterbliche Hülle verlassen und sich mit Gott vereint.
Nüchtern liest sich dagegen die Eintragung des Totenbeschauers im Sterbebuch von San Marco.
Der hochberühmte und ehrwürdige Don Claudio Monteverdi, Kapellmeister der Markuskirche, verstarb nach 9 Tagen am tödlichen Fieber. Dottore Angelo Rota, 29. November 1643.
Die Betroffenheit über Monteverdis Tod ist groß in Venedig. Die Stadt trifft Vorbereitungen für ein Staatsbegräbnis.
Mit wahrhaft königlichem Pomp wurde ein Katafalk in der Kirche Santa Maria Gloriosa dei Frari errichtet. Und obwohl die Kirche in schwarzem Trauerdekor gehalten war, glich ihr Inneres einer strahlenden Nacht voll glitzernder Sterne, dank der zahllos brennenden Kerzen.
Am feierlichen Gottesdienst nehmen der Doge und die Regierung teil, viele ausländische Botschafter, Patrizier und Bürger Venedigs. Ein derartiger Staatsakt für einen Künstler wurde zuvor nur dem Maler Tizian zuerkannt. Wie er findet Claudio Monteverdi in der Kapelle des heiligen Ambrosius in der Frari-Kirche in Venedig seine letzte Ruhestätte. Auf die schlichte Grabplatte mit Monteverdis Namenszug, seinem Geburts- und Sterbedatum, werden auch heute noch Blumen gelegt für einen der bedeutendsten Musiker des Abendlandes.
Kälte, Knechtschaft, Kleidermangel. Der lange Weg des Claudio Monteverdi. Ein Porträt von Bernhard Herrmann. Gesprochen haben Helmut Berger, Michael Dangl, Michael König, Karl Markowitsch, Peter Matic, Nikolaus Ofzarek und Gerd Warmeling. Musikalische Beratung Bernhard Trebuch. Tongestaltung Anna Kunzio und Gerhard Wieser. Die Zitate stammen aus dem im Piper Verlag erschienenen Band Claudio Monteverdi – Briefe, herausgegeben und kommentiert von Dennis Stevens, ins Deutsche übersetzt von Sabine Ehrmann und Hans-Horst Henschen.